Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby und um direkt mit einem etwas geschmacklosen Witz anzufangen. Ich habe am Wochenende nicht viel gemacht, ich habe ein bisschen abgehangen. Oskar, hast du das Wochenende genießen können?
Ja, wir haben uns ja am Wochenende schon gesehen, oder? Haben wir ja am Samstag
aufgenommen?
Ja,
Samstag, ja. Den Sonntag zumindest. Hast du den Sonntag genossen?
Ja, den habe ich sehr genossen. Den habe ich wirklich sehr genossen.
Die Seele baumeln lassen.
Ja, ich war eingeladen bei einer Freundin, die hat zum Grillen eingeladen. Das war sehr schön, ja, das war wirklich gut. Das war wirklich sehr gut. Und wir haben ja eine Woche Ferien gehabt. Hatte jetzt eigentlich überlegt, auch oft zu verreisen, aber hatten dann nochmal am Dienstag, also gestern, hatten wir dann nochmal einen Abend mit den Sponsoren. Und genau, heute wurde ich dann leider am Rücken behandelt, habe eine Spritze bekommen und darf mich jetzt 2 Tage nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kennst das bestimmt, Marc, das hast du bestimmt auch schon mal gemacht. Wenn du was an der Bandscheibe, wenn eine Bandscheibe irgendwas hat, ich hatte das auch schon mal am Nacken, dann kommt da so eine Spritze, da merkst du recht, wie die Nerven zucken. Aber dann läuft es. Was auch immer die da reinspritzt in den Körper, das Ding ist auf jeden Fall potent, das Zeug. Und ab und zu muss das mal sein. Ne? Auch mit jungen 23 Jahren, ab und zu müssen wir da mal die Bandscheiben so auf Vordermann gebracht werden, das wurde jetzt getan. Und da verbringe ich meinen Urlaub im schönen Clermont-Ferrand. Ich wollte eigentlich nach Kopenhagen, aber hier ist doch genauso schön.
Ich habe irgendwie gehört, zumindest, ich weiß nicht, wie es, also dass in der Region zumindest ja schon zwischenzeitlich über 30 Grad gewesen sein sollen.
Es ist wunderschön, 25 Grad auch heute. Ich kann hier schon mit offenem, ich habe mich heute, 12 Uhr habe ich mich Sonntag auf meinen Balkon gelegt. Es ist wunderbar. Also der Sommer hat angefangen. Auch jetzt immer noch kann ich hier die Balkontür bei mir offen lassen. Und es ist wunderschön. Also wie gesagt, auch der Sonntag, es war wirklich, der Sommer hat begonnen. Ja, kurze Hose, Sonnenbrille und ich glaube, bei euch ist noch 15 Grad, ne? Habe ich mir sagen lassen.
Also letzte Woche hatte ich meinen ersten Sonnenbrand des Jahres, weil es mich dann auch so ein bisschen überrascht hat. Gut, wir waren ja auch in Anführungszeichen auf Kreuzfahrt in Cottbus, was man beruflich nicht so macht, ne? Und direkt einen Sonnenbrand mitgebracht. Aber jetzt dann, am Montag war es dann schon echt wieder frisch. Also am Wochenende dann abends schon wieder Frost. Und ja, auch darauf war ich überhaupt nicht eingestellt, weil ich ja noch dachte, ja, Sonne hat doch geschienen, wird doch warm. Ja, aber gut.
Kommt nach Frankreich. Hier, viele Argumente. Nicht nur besseres Essen, noch besseres Rugby und vor allem besseres Wetter.
Ja. Und ich meine, es gab ja zumindest auch am Sonntag nicht wirklich einen Grund, vor die Tür zu gehen, es sei denn, man hat Verabredungen, die ich mir auf den Sonntag tunlichst vermieden habe, denn es gab ja Rugby zu gucken. Champions Cup. Ja, eine ganze Menge, also auch deutlich mehr als geplant. Angefangen mit Toulouse Sale, beziehungsweise nicht angefangen, das war das letzte französische Spiel am Sonntag. Das mit einiger Zeitverzögerung angefangen hat. Relativ kurios. Es waren drei französische Armee-Fallschirmspringer, die Matchbälle bringen sollten. Und der letzte hat irgendwie so eine ganz komische, oder sieht man, während er reinfliegt, irgendwie direkt nach auf Höhe des Daches, erwischt ihn dann irgendwie so eine komische Hitzewelle. Er wird einmal weggestoßen und bleibt am Dach hängen mit seinem Fallschirm.
Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, erinnert ihr euch noch, Fußball-Weltmeisterschaft, gab es da mal so einen Greenpeace-Atzen. Der war doch auch hängen geblieben, oder? Weißt du noch, Marc?
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Doch,
aber ich muss auch,
da ist auch jemand
runtergesprungen. Fußball-WM gehört nicht zu den Dingen, die ich regelmäßig geguckt habe, wenn ich ehrlich bin. Auch das wird sich ändern, sobald Berlin eigenständig wird und Hertha BSC da für uns antritt. Dann werde ich das auch gucken. Aber bis dahin habe ich das alles ehrlicherweise nicht mitgekriegt.
Kein Hertha, kein Interesse.
Ja, du, wir haben ja schon eine Fahne und eine Hymne. Ne? Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist politische Souveränität. Meine Toulouse ist ja auch Hauptstadt des Rugby. Ne? Also wenn das ein, naja, Umwege. Jedenfalls war es dann relativ kurios, weil wir, der Stream, den ich hatte, der gleiche, den wahrscheinlich die meisten hatten, die aus Deutschland zugeschaltet haben, hat nicht direkt raufgezeigt. Also ich habe eingeschaltet und das sind die Aufstellungen gekommen. Und das, was dann das erste vom Stadion war, was man gesehen hat, war, dass die Leute auf da, wo er hing, die Leute die Tribüne irgendwie so ein bisschen geräumt haben und die Leute oder auf dem Feld die Sicherheitskräfte rumgerannt sind und irgendwie Tacklepads eingesammelt haben. Und ich dachte schon so, hä, was wird denn das für eine komische Choreo? Ist ja merkwürdig. Und was man das dann mitgekriegt hat, und das war dann, ja, es war dann recht kurios. Also Tacklepads haben sie auf die Tribüne geräumt, die Pads von den Stangen haben sie auf die Tribüne geräumt. Sie haben von draußen die Hüpfburg reingeholt, auf die Tribüne gelegt und wieder aufgeblasen. Dachte, also, ich meine, Aktionismus schön und gut, ne, gebt euch Mühe, aber ob das am Ende wirklich die rettenden Maßnahmen sind, das weiß ich ja nicht. Die Feuerwehr hat ihn dann netterweise
Runtergeholt.
befreit. Ja. Und es, also da das. Sie haben es auch nicht ohne Messer vom Dach entfernt bekommen. Also er hing anscheinend doch recht stabil. Aber gut, er hing und es hat lange gedauert. Toulouse hat auch eine Weile gedauert, bis sie sich irgendwie von dieser Verzögerung erholt haben oder bis sie sich durchsetzen konnten. Die zweite Halbzeit haben sie 29-0 gewonnen. In der ersten war es dann doch relativ eng gegen die Sale Sharks, die mehr als gut mitgehalten haben, finde ich.
Naja, am Ende war es dann doch deutlich, ne? Also 38-15.
Ja, am Ende war es doch deutlich, aber Toulouse hatte Anlaufschwierigkeiten. Also irgendwie hat man schon gemerkt, dass der Rhythmus fehlt. Es wird für Toulouse jetzt auch ein bisschen eng, mit der Verletzung von Ange Capuozzo, die nicht so schlimm ist wie befürchtet, aber Ange Capuozzo war ja schon so ein bisschen als Neuner-Cover in der Aufstellung eingeplant. Und da muss man jetzt schauen, jetzt haben sie Paul Graou und Naitamo Saito, der sicherlich ein guter Neuner ist, aber vom Stil sich noch nicht so wirklich in dieses Toulouse-Team eingefügt hat, für mein Gefühl. Also vielleicht ist es auch noch einfach, Toulouse spielt ja auch einfach sehr anders mit der Neuen, als es üblich ist. Ja, Frankreich wird viel von der Neuen gespielt, aber es ist dann noch nicht ganz so strukturiert, wie es ein japanischer Spieler vielleicht gewohnt ist. Der japanische Rugby ist ja, mit vielen Offloads, aber sehr, sehr strukturiert, während
Ich habe schon mal gesagt,
Toulouse.
japanisches Rugby hat den Vierer-Angriffspot entwickelt. Eddie Jones war es gewesen. Ja? Das hat das auch zum Beispiel Bordeaux kopiert. Also ist halt super innovativ, aber sehr strukturiert, wie du schon richtig sagst.
Und da ist er, glaube ich, noch nicht ganz so. Also man hat schon das Gefühl, wenn er eingewechselt wird, dass das Spiel von Toulouse deutlich langsamer wird. Was eine Sache ist, die sie eigentlich überhaupt nicht gebrauchen können. Und da muss man eben gucken, wie fit kann Paul Graou bleiben.
Oder man holt sich nochmal einen Injury Cover, einen Medical Joker, wobei das natürlich zu
Ja,
der Zeit der
das
Saison auch nochmal was Kompliziertes wird. Finde jemanden, der das Niveau hat. Ja, und der
haben sie
aktuell.
ja eigentlich auch schon gesagt, machen sie nicht. Aber das war vor Capuozzo. Also vielleicht ändert sich jetzt dann noch mal was. Nur um das vielleicht an der Stelle noch mal anzusprechen, du hast Bordeaux schon angesprochen, wir reden über Toulouse. Laurent Marty, der Präsident von UBB, hat sich in der Presse gemeldet und gesagt, ja, Toulouse müsste doch eigentlich auch einen Punktabzug kriegen. Montpellier hat auch einen Punktabzug bekommen, als sie ähnliche Fälle hatten. Es muss doch einheitlich sein, warum kriegt denn Toulouse keinen Punktabzug? Es hat einen ganz einfachen Grund, weshalb es in dieser Saison keinen Punktabzug gibt. Strafen für einen Punktabzug in dieser Saison hätten bis Januar durch sein müssen. Also ein Punktabzug frühestens in der nächsten Saison kann auch immer noch kommen, aber in diesem Jahr ist die Frist dafür einfach schon verstrichen. Wir dürfen an dieser Stelle nie vergessen, deutsche Bürokratie ist schlimm, aber eingeführt haben sie die Franzosen. Darf man halt alles nicht. Die sind da ein bisschen. Geht nicht. Frist ist verstrichen. Geht nicht. Machen wir vielleicht weiter mit
Bis
Bordeaux.
Januar ist halt auch hart, ne? Das heißt dann,
Ja.
danach ist alles egal für die laufende Saison. Da kannst du dann richtig betrügen und belügen.
Geldstrafen kannst du weiterkriegen, aber eben halt keine Punktabzüge oder
Nichts, was wirklich
ähnliches.
zählt am Ende des Tages.
Genau. Können sie dir für die nächste Saison schon geben? Also könnten jetzt sagen, also für das, was ihr gemacht habt, startet ihr im nächsten Jahr mit 5 Punkten minus oder wie auch immer. aber für dieses Jahr eben keine Entscheidung mehr, die den ja, Spielbetrieb wirklich effektiv beeinflussen. Mhm. Apropos Spielbetrieb beeinflussen, Bordeaux haben wie die Feuerwehr losgelegt gegen Alster, am Ende sich fast noch was ins eigene Nest gelegt. Glück gehabt, dass der letzte Versuch für Alster nicht anerkannt wurde. Sonst hätte es 2 Minuten vor Ende auf einmal 43:38 gestanden und ich 43:31. Da wäre es nochmal fast richtig eng geworden. Aber am Ende ein ja, relativ rotiertes Bordeaux. Also ich finde es immer schwer zu sagen, sie haben rotiert. Also ein Pinot stand auf dem Feld, unter anderem Louis Bielberry hat nicht gespielt, der wurde fürs Viertelfinale geschont. Jalibert kam von der Bank, war aber dabei. Also es ist ein Champions Cup.
War jetzt keine C12, ne? Also hat es schon ernst genommen.
Sie haben ein kleines bisschen rotiert, ein bisschen geschont, aber eben jetzt halt nicht auf einem Niveau, wie es Harlequins gemacht haben. 62-0, wir haben es am Samstag schon gesagt. Um vielleicht bei den anderen Rotationsteams zu bleiben, Saracens haben Toulon, wir haben es am Samstag auch schon ein bisschen angesprochen,
angeteasert,
ja. Das Leben echt schwer gemacht. 35-13
ja,
stand zwischenzeitlich.
Ergebnis, ja, also es ist ja 72-42 ausgegangen. Wir hatten im Vorgespräch schon drüber gedacht, dass ja hier so Super-Rugby-Verhältnisse, wobei man ja auch dann Super Rugby in Schutz nehmen muss, selbst das kriegen die ja nicht hin. Also wirklich 72-42. Also Leute, die da im Stadion gewesen sind, die haben echt für ihr Eintrittsgeld eine richtige Show ja, bekommen. Da ja. Kann sich wirklich niemand beschweren. Und zumal es ja wirklich so aussah, als würden die Saracens Toulon vor heimischem Publikum aus dem Pokal schmeißen. Ne?
Also es war wirklich, also nach einer halben Stunde stand es 35-13 oder so für die Saracens. Da hätte man schon denken können, also das ist jetzt schon ein saftiges Endergebnis. Gut, danach hat Toulon dann aufgedreht.
60 Punkte gemacht.
Was man halt so macht, ne? Haben sie die meisten Champions Cup-Siege für englische Teams?
Na, ich denke doch, oder?
Wie viel haben sie denn? Haben sie 2 oder 3?
Ja, wer sollte denn mehr haben? Exeter?
Wasps haben 2, Leicester haben 2. Gibt's jemanden mit 3? Titel nach Verein. Ja, Saracens haben 3 tatsächlich. Ja. Gut, also sie haben die meisten für den englischen Verein. Wie gesagt, Leicester 2, Wasps 2. Und dann Northampton, Bath und Exeter jeweils 1. Ich finde es auch schön, dass sie hier noch die Vereine aufführen, die im Finale waren, aber nicht gewonnen haben. Clermont 3-mal.
Ja, hör auf bitte. Das ist immer noch tief der Stachel. Also.
Colomiers war mal im Champions Cup-Finale, das wusste ich nicht.
Aber das war auch schon
das ewig, war mir
oder?
Neu.
War auch vor meiner Geburt, ne?
Das Brief mal gewonnen haben, das wussten wir ja alle. Das
den
tragen sie auch stolz im Trikot.
Ja.
Nee, nicht den allerersten. Den ersten hat Toulouse gewonnen. Sie waren aber die 96, 97, zweite Saison, ja.
Ja, mit Pinot, mit dem Pinot Senior und Carbonneau Senior auch. Philippe Carbonneau
ja.
Gespielt, ja.
Weil ich hier den Namen gerade sehe, vielleicht auch das eine Info, die man unter News noch hätte einordnen können. Cardiff ist insolvent.
Werden aber wohl vom Verband übernommen.
Ja, ob das nur gute Nachrichten sind, sei mal dahingestellt. Ja, aber Cardiff, muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Ist offen.
Ja, so generell, das Rugby ist irgendwie so einem... Ja, die Wirtschaft war schon mal besser, auch im Rugby, sagen wir mal so.
Ja.
Aber gut, bleiben wir beim Champions Cup. Toulon gewinnt also relativ deutlich, holt nochmal richtig auf. Überraschung, ja, allemal. Wahrscheinlich das Spiel des Wochenendes, wobei es noch wirklich andere spannende Spiele gab, aber ich glaube, sowas hat die Rugby-Welt seit langem nicht mehr gesehen.
Also, ich muss sagen, ich fand das Spiel spektakulär, so eine Retrospektive. Mhm. Also, zweitmeiste Punkte in einem Champions Cup-Spiel überhaupt. Meine Saracens sind, ne, wie es dann immer so ist, rangegangen. Niemand erwartet irgendwas von uns und wir können hier befreit aufspielen. Und Toulon, die dann vielleicht einfach ein bisschen überfordert mit waren. Aber für mich das spannendste Spiel des Wochenendes im Champions Cup war Castres Benetton.
Okay, krass.
Muss ich sagen. Also,
Castres gewinnt 39-37. Wieso fandest du es jetzt spannend? War wegen der Spannung zum Ende hin oder weil du einfach Castres das nicht irgendwie gegönnt hättest oder zugetraut hast?
Es war einfach so ein Spiel, wo ich sage, ich gönn's beiden, wenn sie weiterkommen. Also ich hätte mir Treviso im Viertelfinale hätte ich schön gefunden. Castres im Viertelfinale ist auch eine Überraschung. Das letzte Mal 2002, dass sie es ins Viertelfinale geschafft haben. Aber es war auch einfach, ne, 35 Minuten Unterzahl, die sie gespielt haben. Sie haben sich das ein oder andere Mal echt ins eigene Bein geschossen. Und dann in der 80. Minute noch mit einem Penalty zum 39-37 wirklich auf den letzten Drücker dieses Spiel noch gewonnen. Und das Spiel hatte sehr, sehr viel Spannung, eine tolle Atmosphäre. Jetzt nicht so, weißt du, natürlich kann man über Toulon sagen, was man will, aber ich glaube, Saracens ist so ein Verein, bei dem sich, glaube ich, 75% aller Rugby-Fans einigen können, wenn die verlieren, ist das eine schöne Sache. Aber Treviso, man kann ja zu Benetton als Firma stehen, wie man möchte, ne? Aber ich glaube, Treviso ist so ein Verein, den viele in den letzten Jahren so ein bisschen ins Herz geschlossen haben, weil sie sagen, endlich mal gewinnt ein italienisches Team, sind ein klassischer Underdog irgendwo. Und bei beiden, Castres hat dieses Underdog-Image ja auch und ich habe es beiden gegönnt, das Spiel hat Spaß gemacht zuzuschauen und am Ende doch relativ spektakuläres Finish, was die anderen Spiele in der Form nicht hatten.
Okay.
Ja. Meine La Rochelle-Munster.
Aber La Rochelle-Munster eigentlich auch mit dem Teddy Thomas, der so letzter Minute noch mal nach innen geht. Also das war ja auch, da hat man sicherlich auch als La Rochelle-Fan sich gefragt, was ist denn hier los? Was geht hier ab?
Ja, aber weißt du, für mich ist es nicht spannend, dass Teddy Thomas Dinge macht. Es ist, also für die,
davon die Spiele nicht gesehen haben. Davon distanziere ich mich von der Aussage.
Am Ende des Spiels gab es diese Situation, wo La Rochelle eine relativ klare Versuchschance gehabt hätten und Teddy Thomas, der in Flügelnähe stand, der hat das Spiel auf der 13 gespielt. Ich glaube, ganz außen stand er nicht, aber wenn er...
An der 5, so 5, 6, sag ich mal.
Ja. Wenn er die Flügel eingeklappt und in die Ecke gesprintet wäre, hätte er mit einer, sagen wir mal, 80%igen Wahrscheinlichkeit einen Versuch gelegt. Er hat sich entschieden, nein, wir brauchen unbedingt die Erhöhung und hat nach innen gezogen und wurde dann natürlich getackelt. Versuch nicht erreicht, Chance vertan, 24-25 Niederlage für La Rochelle. La Rochelle waren aber das ganze Spiel über, hatten sie ihre Chancen. Sie waren nur, wie über den gesamten Saisonverlauf, zu unrealistisch, wie man im Französischen so schön sagt. Sie waren nicht effizient. Also, sie haben keine Punkte aus ihren Chancen mitgenommen und nicht, dass Munster ein Weltklasse-Team ist, das alles bestraft, was du machst, aber so gut sind sie dann schon, dass du deine Chancen schon nutzen musst, um sie zu besiegen. Und das hat La Rochelle nicht getan und für mich geht der Sieg für Munster am Ende auch in Ordnung. La Rochelle hätten es nicht wirklich verdient. Also sie haben nicht so gut gespielt, dass ich sage, oh nein, Munster hat dieses Spiel geklaut und wie kann das denn sein? Nee, sie haben am Ende... haben sie so gespielt, wie sie die ganze Saison gespielt haben. Gute Ansätze, am Ende zu wenig.
Ja, ich denke, das geht in Ordnung, auch deine Analyse. Es tut mir nur persönlich leid für La Rochelle, weil ich glaube, sie haben viel in das Spiel investiert. Das hat man auch gesehen an der taktischen Vorbereitung, wie das Spiel angegangen wurde. Es hat halt nur leider wieder nicht gereicht. Das ist jetzt, glaube ich, das 9. Spiel ohne Sieg.
Ja, 8 Niederlagen, 1 Unentschieden.
Und das ist natürlich dann schon für den amtierenden Titelverteidiger. Ist das Ganze natürlich schon bitter, das kann man nicht anders sagen. Also O'Gara hat jetzt auch, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, gesagt, es geht darum, den Club zu retten. Also das ist ja von der Wortwahl kann man, glaube ich, gar nicht ja gar nicht
Entschuldigung.
Ja, alles gut, gute Besserung. Gar nicht höher sprechen. Und es zeigt, glaube ich, aber auch, in welcher, ja, zumindest in sportlichen Krise La Rochelle aktuell halt steht mit diesen Ergebnissen. Weil mit dem Kader macht es das natürlich immer ja, komplizierter, auch für die Verantwortlichen, das sportliche Management, Trainer halt zu halten, ja, die eigentlich eine gute Arbeit machen, die auch Top-Spiele unter Vertrag genommen haben, ne? Mit Ligarek aus von Racing, mit Ninjaschwili aus Lyon, also die machen eine gute Arbeit, ziehen Top-Spieler an Land, aber irgendwie die Saison letzten ja, 9 Spiele hat es nicht wirklich klicken wollen. Bin echt gespannt, wie es da weitergeht.
Also ich war ja feste Überzeugung, dass wenn er dieses Spiel verliert oder sie dieses Spiel verlieren, ist das für O'Gara gewesen sein wird. Die Zeichen deuten jetzt eher darauf hin, dass man so ein bisschen, also dass er nächste Saison so eine Do-or-Die-Saison kriegt. Zu Ligarek und Ninjaschwili, die du ja schon erwähnt hast, sieht es aktuell sehr danach aus, als würden sie den überraschenderweise nach Toulouse wechselnden Teddy Thomas mit Menoncello, dem italienischen Center, ersetzen, was meiner Meinung auch ein relativ gutes Upgrade wäre. Und er kriegt für die nächste Saison, hatte einen deutlich verjüngten, talentierten Kader. Aber er hat in der nächsten Saison natürlich dann auch den Druck zu liefern.
Und aber mal ganz ehrlich, wen holst du denn sonst nach La Rochelle? Wer ist denn aktuell den Trainer mit einer besseren
Patrice Collazo.
Der bleibt ja in Racing. Und da läuft es ja ziemlich gut aktuell, muss man ja auch einfach mal festhalten. 3. Sieg in Folge, wir kommen nachher dazu. Aber bis jetzt, wer ist denn auf dem Markt, welcher französische Trainer oder internationale Trainer, der einen besseren Track Record hat als den, den sie aktuell haben, der immerhin 2-mal die Liga gewonnen hat?
Ach Gott, wie heißt der denn? Also mir fällt spontan, fallen mir, wer ist auf dem Markt? Also generell an Top-Trainern, Warren Gatland, gut.
Ja, gut, ja, der hat ja Zeit. Ja, aber kommt der nach La Rochelle, nachdem er so erfolgreich war mit der walisischen Nationalmannschaft?
Ich glaube auch nicht, dass er nochmal aus Neuseeland weggehen wird. Ich glaube,
Jono Gibbs ist noch da.
Joe Schmidt müsste aktuell ohne Job sein, aber ich glaube, der ist über den Vereinssport hinaus. Also der wird nicht nochmal, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er nochmal den Schritt zurückgeht aus dem internationalen.
Nee, der ist raus. Das heißt, aktuell wir sind jetzt bei 2 Leuten und auch Gatlin, der wird auch nicht mehr in einem Clubteam trainieren. Das heißt, du hast aktuell Jono Gibbs, der hat Top 14 Erfahrung hat, der auch bei Lyon war die Saison. Dann hast du Jeremy Davidson, aber Jeremy Davidson wird, soweit ich gehört habe, ist der schon untergekommen.
Ja, das ist nicht sogar schon offiziell.
Das weiß ich nicht. Es könnte aber gut sein, dass das auch schon offiziell ist.
Also ich meine, es ist schon offiziell, dass er auch kein Cheftrainer mehr sein, oder der kommende Saison zumindest kein Cheftrainer sein wird.
Habe ich auch gehört, ja.
Eigentlich... Meine Jono Gibbs würde schon Sinn ergeben. Er hat La Rochelle erfolgreich als sportlicher Leiter unter Ron O'Gara zum ersten Champions Cup-Titel geführt. Aber kann ich mir halt auch nur vorstellen, wenn er nochmal als Co-Trainer zurückkommt.
Ja, und dann wird es halt schon dünn auch mit den Namen. Ne? Da hast du natürlich so ein paar Legenden, die irgendwann mal Pro de Deux trainiert haben oder auch mal Top 14 trainiert haben, so alte Haudegen. Aber reißt das jetzt raus? Ich weiß es nicht, das müssen am Ende andere entscheiden, aber. Also ich habe es schon 1000 Mal gesagt und ich bleibe auch dabei, lass den Trainer in seinem Amt und das wird wieder gut werden nächste Saison, ich bin mir ziemlich sicher.
Christian Labie wäre noch da.
Ja, da wären wir bei dem, was ich gerade eben gesagt habe.
Ja, ich glaube.
Und die Ex-Trainer von Carcassonne wurden ja auch gefeuert, die beiden Experten.
Ja, wie heißt der? Jean-Marc Coué und ja. Übrigens, das vielleicht an dieser Stelle schon mal reingeworfen, die Fernsehempfehlung fürs Wochenende, Samstagabend, 18 Uhr, das Derby Audois auf YouTube zu verfolgen zwischen Narbonne und Carcassonne, ein Topspiel vor, stand jetzt mindestens 10.000 Leuten in der dritten Liga, das wird schon
in Narbonne oder in Carcassonne?
In Narbonne, ja.
Ja, vielleicht fahre ich ja mal dahin. Ich habe ja einen Kumpel,
also der kann spielt ich
und auch am Samstag dann seinen Geburtstag feiert. Ich muss halt am Montag halt wieder hier sein, vielleicht.
Also ich würde es empfehlen, ich glaube, das wird schon, wird schon, glaube ich, schon eine echt spektakuläre Angelegenheit. Zumindest gab es jetzt ein, ich habe es noch nicht gelesen, aber es gab jetzt ein Interview mit den Vereinsverantwortlichen, die sich schon hingestellt haben und gesagt haben, also wir sind dazu in der Lage, einen spektakulären Spieltag auf die Beine zu stellen und genau das steht uns bevor. Also ich bin echt gespannt. Sie müssen jetzt halt auch
Denkst du, es
liefern.
kommen auch Fallschirmspringer?
Das weiß ich
Team
nicht,
Ballball?
aber es gibt vor Narbonne selbst ist eine Basis der Luftwaffe, also möglich wäre es. Und Carcassonne hat doch auch irgendwie ein Luftwaffe-Regiment oder so, ne?
Ich habe keine Ahnung. Also Tarp hat welche, das weiß ich, aber.
In Carcassonne, ich habe diese Geschichte in dem Podcast schon immer wieder erzählt, aber da gab es letztes Jahr im Sommer oder im Jahr davor gab es so diese riesige Straßenschlacht zwischen den Soldaten und den Ultras von OM, wo sich irgendwie auf 100 von beiden Seiten auf dem Marktplatz geprügelt haben.
Klingt aber mehr nach
W
Infanterie, wenn du mich fragst. Aber gut, das ist, wir schweifen vom Thema ab.
Dafür kenne ich mich wirklich nicht ansatzweise gut genug aus, wenn ich ehrlich bin. Kommen wir zu der Sache, mit der ich mich ein bisschen besser auskenne. Viertelfinale Champions Cup Rugby oder Rugby Champions Cup. Die französischen Teams treten wie folgt an: Bordeaux zu Hause gegen Munster. Das Halbfinale oder ein eventuelles Halbfinale würde auch in Bordeaux stattfinden. Northampton wird Castres empfangen und Toulon empfängt Toulouse im heimischen Mayol. Beide würden, wenn sie denn ins Halbfinale kämen, in Lyon antreten. Frag mich bitte nicht, was die Kriterien sind, nach denen die Halbfinalstandorte festgelegt werden. Sie müssen irgendwie eine Mindestkapazität von 30.000 oder 35.000 Plätzen haben. Jetzt ist natürlich die Sache, dass die meisten Stadien irgendwie auch einen Hauptmieter haben. Und wenn sie in Lyon spielen, spielen sie auch nicht im Fußballstadion, sondern im Stadion vom Loup. Also vielleicht ist es einfach eine Frage von, die Stadien wären nicht verfügbar. Das Problem hast du in Bordeaux ja nicht mehr. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass die EPCA gesagt hat, nee, wir wollen nicht, dass in diese Stadien spielt. Also fragt mich da bitte nicht nach den Kriterien. Toulon und Toulouse würden aber ein eventuelles Halbfinale in Lyon spielen. Viertes Halbviertelfinale, nur der Vollständigkeit halber, das hat natürlich keinerlei Interesse für uns. Leinster gegen Glasgow.
Sind wir ehrlich, das gewinnt Leinster eh. Bordeaux
Ja.
Munster sehe ich Bordeaux vor und nach hinten Castres sehe ich auch nach hinten vor und Toulon Toulouse, jetzt wird's kniffig. Toulon halt verdammt heimstark. Toulouse aber auch eine Mannschaft, die, ja, die könnte schon Rugby spielen, auch ohne Dupont. Ich sage aber mal so einfach nur für die Spannung, damit wir vielleicht auch ein Thema haben, wo wir uns streiten können. Toulon macht es und sorgt für die Überraschung.
Das wäre tatsächlich auch mein Tipp
Ach,
gewesen, wenn ich
verdammt, da
ehrlich
sind wir
bin.
uns schon wieder
Es
einig
tut mir
hier. Also,
leid.
ja.
Dann werde ich der Spannung halber sagen, dass Castres auswärts gewinnt.
Ja, okay. Willst du mir
Weil
sagen,
Castres, ich
warum?
meine, Castres sind, wie du schon erwähnt hast, Northampton sind ein Team, das sehr schnell spielt, viele schnelle Bälle spielt. Castres ist ein Team, das extrem dreckig sein kann. Also ist ein Team, das sehr unangenehm zu bespielen ist. Die schmeißen sich in alle Rucks rein, sind sehr gut darin, die zu verlangsamen. Haben aus diesem Grund
Das
ja auch
haben wir
diese
auch
Saison gegen
versucht
Toulouse
und
schon
dann haben wir
gewonnen.
aber dann zwei gelbe Karten bekommen und waren dann zu 13 gegen 15.
Ja.
Es hat nicht so ganz funktioniert, die Rucks zu verlangsamen. Also, das ist nicht aufgegangen, der Plan.
Ich glaube auch nicht ernsthaft daran, dass Castres es schafft, weil am Ende, sie haben seit Einführung des Champions Cups haben sie nur ein einziges Mal auswärts gewonnen. Und die haben sie zweimal auswärts gewonnen und einmal eben in dieser Saison. Sie sind kein besonders auswärts starkes Team im Champions Cup. Von daher wird es eine Herausforderung, aber ich traue es ihnen zu.
Ja, okay. Ja, ist doch fair. Da haben wir beide so einen, sind wir uns bei zwei Sachen zumindest einig. Und da haben wir so zwei kleine, ja, sagen wir mal, Wetten im Rennen. Da haben wir doch wenigstens ein bisschen Spannung. Und ihr könnt euch ja mal auch mal eure Gedanken machen. Ich denke, wird ja auch wahrscheinlich alles dann bei Modern Sports TV übertragen oder vieles, ne? Gehe ich von aus.
Gehe ich von aus, ja.
Ja, das heißt, das auch fürs deutsche Publikum dann eine super Gelegenheit, das im Free TV sich anzuschauen. Und dementsprechend ja, erwartet uns, glaube ich, echt ein super Rugby-Wochenende.
Ja, gehe ich auch stark von aus. Bisschen weniger spannend, Challenge Cup. Ich weiß nicht, ich habe kein einziges Spiel gesehen, ich habe mir die Zusammenfassung nicht angesehen. Ich kann dazu wirklich wenig sagen. Die französischen Teams haben ungefähr so performt wie erwartet. Po hat 24-49 gegen Bath verloren. erwartet. Bayern hat 22-32 gegen die Bulls verloren, erwartet. Montpellier hat 17-24 gegen Gloucester verloren. Da ist so das eine Spiel, wo ich sage, das hat mich ein bisschen überrascht. Da habe ich von Montpellier fast ein bisschen mehr erwartet. Die haben den Challenge Cup ja schon ein paar Mal gewonnen. Also ein Team, das diesen Wettbewerb traditionell, ich will nicht sagen ernst nimmt, aber...
Na doch schon eigentlich.
Ja, also sie haben nicht ganz mit der ersten 15 gespielt. Sie haben einige Top-Spieler spielen lassen, aber ein kleines bisschen rotiert. Am Ende, ich glaube nicht, dass sie böse sind, verloren zu haben. Aber ein bisschen enttäuschend ist es schon. Perpignan hat 18-24 gegen Racing verloren. Ja, kommt hin. Und Lyon hat 34-21 gegen die Sharks gewonnen. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass die Sharks nicht allzu doll sind. Und,
aber ich glaube, du kannst jetzt schon sagen, wer das gewinnen wird, das Challenge Cup. Oder?
Oh, das muss man gucken. Ich würde fast sagen Bath, oder? Wäre jetzt mein Tipp.
Das ist ein ziemlich guter Tipp.
Weil ich meine, Embra sind sicherlich nicht schlecht, aber haben die wirklich einen Anreiz, den...
Na, für mich wäre Racing noch eine Idee. Racing könnte das Ganze gewinnen. Einfach, weil ich weiß, dass sie es ernst nehmen werden. Ich weiß es zu 100%, dass sie es ernst nehmen werden.
Also es wird auch die einzige Art und Weise sein, wie sie einen Champions Cup-Platz für die kommende Saison kriegen. Bleibt ihnen fast nichts anderes übrig.
Und Bath, Bath ist Tabellenführer in England. Ja. So, die sind richtig gut. Also wir haben gegen die gespielt, ich habe gegen die gespielt, so auch. Einer der wenigen Spiele. Und die sind echt gut. So. Also die können echt, das ist... Und das Krasse ist ja, die haben ohne Finn Russell gewonnen, auch gegen Po, ne?
Ja.
Das gehört ja nochmal dazu gesagt.
Ja.
Also das ist, und die haben 50 Punkte eingeschenkt bekommen. Und Po hat jetzt auch nicht mit irgendwie einer Trümmertruppe gespielt, sondern auch schon mit guten Jungs, ne? Dementsprechend, Barf ist echt, ist glaube ich echt der Favorit, oder? Der Haushohe für dieses Championat.
Ja, also ich glaube, Lyon hat den Challenge Cup schon gewonnen, das hat niemanden interessiert. Und ich glaube auch nicht, dass sie so dringend nötig haben wie Racing, was die französischen Vereine angeht. Und ich glaube auch Bath sind da die Favoriten. Weil Lyon ist ja auf dem 6. Platz. Also die juckt ja der Challenge Cup nicht. Die qualifizieren sich so oder so für den Champions Cup. Ist ja dann, naja. Viertelfinale in jedem Fall. Für Lyon geht's nach Swansea zu den Ospreys und Racing muss auswärts in Galway ran bei Connacht.
Für die Leute, die es nicht wissen, das ist einfach so ein Rugbyfeld und um das Rugbyfeld herum ist halt so eine Hunderennbahn. Das ist normalerweise Hunderennen und dann sind da so zwei Tribünen und dann ist einfach nur noch so ein riesiger Windsturm, der immer so durchs Feld hin und her fegt und es ist echt eine Erfahrung. Also man
könnt ihr auch das mal
ist echt eine wilde Nummer auf jeden Fall da.
Könnt ihr euch auch mal auf YouTube angucken. Gibt ein wunderbares Video von Felipe Contempomi, der mit Leinster da gespielt hat und eine Erhöhung oder ein Penalty aus 10 Meter Entfernung nicht durch die Stangen gekriegt hat, weil der Wind den Ball vor den Stangen wieder aufs Feld zurückgepustet hat.
Das ist echt eine Nummer da drüben. Also,
ja.
Aber ist eine geile Erfahrung. Also, wenn man da mal hinkommt eines Tages, so als Tourist, sollte man es, denke ich, sich mal anschauen. Von mir aus auch die Hunde rennen, jeder wie er mag, aber Rugby kann man da auf jeden Fall, denke ich, auch gut schauen. Ja.
Also es sieht schon recht idyllisch aus mit dem See dahinter und beziehungsweise ist das schon Bucht.
Ja, wir haben ja mit Brief gegen die gespielt, habe ich ja sogar angefangen, das Spiel. Daran kann ich mich gar nicht mehr so dran genau erinnern, wie es da aussah. Ich weiß nur noch, dass die Kabinen, aber die sind sowieso in England, oder ich will jetzt eh dann nicht mit England vergleichen, also, aber es ist natürlich schon, hat da alles so denselben Charakter. Ist alles selber sehr so ja, gleich gebaut, super klein, super alt und halt Stadien mit ganz, ganz viel Charakter. Abgesehen natürlich vom Viva-Stadium in Dublin, das war natürlich noch eine andere Nummer. Aber jetzt so Northampton habe ich gesehen, Bath habe ich gesehen und jetzt auch Connacht, das ist alles echt richtig tolle Stadien mit richtig viel Charakter. Ob es jetzt bei Bath ist, irgendwie auf so einer Wiese, so behilflich aufgebaut oder Northampton mit ganz viel Tradition und Connacht eben ähnlich. Tradition, Charakter, Hunderennbahn, alles, was man so braucht.
Also wir sind in jedem Fall sehr gespannt. Wenn ihr schon mal in Galway wart, schreibt uns gerne euren Erfahrungsbericht. entweder per E-Mail an info@blöbenaurugby.de oder auf Instagram. Kommen wir zu einem Stadion, das auch der älteren Kategorie angehört und auch ein gewisses Maß an Geschichte und Charakter hat. Nämlich den Parc des Sports
Aguilera. Nämlich das Olympiastadion von Hertha BSC Berlin.
Sorry. Ja, weniger Charakter. Schönes Stadion, aber...
Viel Geschichte auch, aber ist ein anderes Thema.
Ja. Biarritz Montauban in der Pro des Deux. Das ganz große Rugby ist an diesem Wochenende nur in wenigen Pro des Deux-Stadien gespielt worden. Die ersten zwei Spiele, über die wir reden, haben aber geliefert. Biarritz mit einem knappen 26-23-Sieg gegen die Mann aus dem Mini-Toulouse, wenn man es denn so despektierlich nennen darf. Montauban, ja, rücken ein bisschen von der Tabellenspitze ab. Jetzt mit 4 Punkten Rückstand auf die Playoff-Plätze. Biarritz damit definitiv aus dem Abstiegskampf raus. Oder zumindest relativ sicher. Immer noch 10 Punkte, also vielleicht kurz dazu. Es war ein 8-Punkte-Spiel. Biarritz ist ein Platz hinter Montauban auf dem 7. Allerdings trennen die beiden 10 Punkte. Also
schon deutlich.
Ja, ist schon deutlich. Also die Aufteilung nur für euch. Die Playoff-Teams werden sich zusammensetzen aus Grenoble, Brive, Provence, Wayon-Guillem, Bézi, Colomiers und Montauban. Der Abstiegskampf ist noch tatsächlich relativ... Oder der Abstiegskampf ist entschieden, Nizza steigt ab. Ich glaube, mittlerweile könnte das sogar vom 25. Also, vorausgesetzt, Aurillac holt keinen einzigen Punkt mehr und Nizza kann minus 200 Punkte aufholen. Können sie noch mit Aurillac und Monomarsan, die beide 47 Punkte haben, gleichziehen, wenn sie wirklich die volle Punktzahl holen? Also ganz offiziell abgestiegen sind sie noch nicht. Das wird jetzt am Freitag sicherlich passieren, aber ganz offiziell abgestiegen sind sie noch nicht. Aurillac und Monomarsan, beide 47 Punkte. Kämpfen wird sicherlich das Duell um den Relegationsplatz sein. Und davor Oyonnax und Valence mit 51 Punkten sind noch nicht ganz im Klaren, aber nicht ganz so tief drin, wie sie sein könnten. Und davor dann die anderen, naja. Von daher wichtiger Sieg für Ja. Und Biarritz und Montauban wird sich ärgern, dass sie nicht mehr mitgenommen haben, weil sie jeder Punkt zurückwirft. Sie haben noch das direkte Duell mit Colomiers in Toulouse, im Ernest Vallon. Wir haben darüber geredet. Wird sehr, sehr spannend, dass sie dafür den Heimvorteil aufgeben. Das Stadion wird 50-50 aufgeteilt.
Okay, krass.
Also, also Colomiers kriegt, 9000 Tickets. Genauso wie Montauban selbst. Bleibt also wird Colomiers nicht ausfüllen.
Glaubst du nicht? Die Leute können ja dann einfach, auch Montauban-Fans können dann einfach auf der Colomiers-Seite sich was kaufen. Oder, also, weißt du, ich glaube, es wird auf jeden Fall ausverkauft sein.
Ich meine, es ist möglich.
Sehr wünschenswert.
Es wäre in jedem Fall sehr wünschenswert, ja. Also ich bin in jedem Fall gespannt, aber dass sie für dieses, das Duell wird sehr, sehr essentiell und dafür den Heimvorteil aufzugeben. Mal schauen, ob sich das sportlich auch lohnt und nicht nur ökonomisch. Mal schauen. Oyonnax, Agen, das
ist auch Krise. Ja. Das ist richtig Krise, Oyonnax. Also jetzt 30-34, wir erinnern uns. Der Präsident, was sagt der Trainer, hat irgendwie gesagt, ich will nur noch Spieler haben, die bereit sind, den Club zu verteidigen. Ja. Der Präsident gibt eine Mitteilung raus nach dem Motto, ja, wir haben alle Fehler gemacht, aber meisten Fehler haben die Spieler gemacht, die auf dem Feld stehen. Und jetzt verliert man zu Hause gegen Agen, die ja eigentlich auch mitten im Abstiegskampf waren, die dann aber dann zwei wirklich, weiß ich gar nicht, woher die Kraft genommen haben, aber zwei Überraschungssiege gefeiert haben. Und somit eigentlich, also ich frage mich, was jetzt Oyonnax noch machen will, ob sie jetzt die nächste Stufe zünden wollen?
Ja, also es gibt halt auch nicht so viel, was du jetzt noch machen kannst, ne? Also jetzt kann man über das Endergebnis reden, also der Versuch in der 80. Minute, also das muss man auch wirklich an dieser Stelle einmal sagen, von Agen wirklich Weltklasse rausgespielt, also auf der rechten Seite den Angriff konzentriert und dann Franck Porto auf der 10 einen wirklich millimetergenauen Kick auf Ibon Echeverry auf dem linken Flügel, der auf diesen Ball perfekt rauflaufen konnte, auf diesen Crossfield-Kick. Nicht abbremsen musste, nicht irgendwie stottern musste, einfach wirklich perfekt auf diesen Ball raufgelaufen und dann den Versuch, die Erhöhung hat er sogar auch noch gekriegt, obwohl das gar nicht mehr nötig gewesen wäre. Der letzte Versuch wirklich schön rausgespielt von Agen. Aber ja, du darfst zu Hause gar nicht erst in die Situation kommen als Oyonnax, dass Agen dieses Spiel überhaupt gewinnen kann. Versuch kann noch so schön sein, aber
Oyonnax ist letztes Jahr aus der Top 14 abgestiegen und sie haben also eine akzeptable Top 14 Saison gespielt.
Man muss auch sagen, also für das, was sie auf dem Feld hatten, mit Alios, mit Phoenix Betty, mit Manuel Landecker, Kevin Le Breton, Hugo Hermé, Jonathan Ruru, Gavin Stark, Tamoa Pau, Lucas Mensah, Maxim Sall, Karim Kadiri, Zach Holmes auf der 10, Oli Kebbel, das ist ein Kader, mit dem sie Erstliga auch gespielt haben. Also das ist jetzt nicht... Ist jetzt nicht so, dass sie seitdem irgendwo, ja klar, haben sie Spieler verloren, aber.
Aber auch nicht wirklich, oder? Bis auf die 10, der nach Montpellier gegangen ist. Mehr würde mir jetzt spontan auch nicht einfallen, der wirklich gegangen ist.
Ja. Die haben ihren Kader, also das ist der Kader, mit dem sie erst Liga gespielt haben. Und der ist jetzt in der zweiten Liga 4 Punkte vom Relegationsplatz 5 Spieltage
vor Ende. Ist nichts Neues, dass das Verein passiert. Also, Aja, wenn wir schon dabei sind, sind sie ja irgendwie aus der ersten Liga abgestiegen und haben dann erstmal alles verloren, was in der Prolet so zu verlieren gab. Nachdem sie erstmal alles in der Top 14 verloren haben, ging es dann munter so weiter. Brief, ich war ja selbst dabei, ist der Abstieg auch nicht so wirklich toll gewesen. Ne? Ich erinnere die 50-Punkt-Niederlage in Valence-Romain. Und Oyonnax scheint das gleiche Schicksal zu ereilen.
Ja. Ja, es ist jetzt einigen Teams passiert, aber es ist natürlich Biarritz genauso davor noch. Grenoble hatten auch ihre schwierigen Jahre. Ja, klar. Ne, aber es ist trotzdem ja auch eine turbulente Saison. Klar, mit Joel Abt, der nach England weggeht, verlierst du ja auch eine Identifikationsfigur, die jetzt was, 12, 13, 14, 15 Jahre in Oyonnax war. Da ist der Umbruch vielleicht ein bisschen dann irgendwie anders kam als erwartet. Auch nachvollziehbar, aber es ist schon, ja, bitter. Sehr, sehr bitter. Bézier. Entschuldigung.
Bitte, 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 mach weiter. Ich wollte auch eine Überleitung anfangen, aber bitte, Marc.
Bézier hat 23-19 gegen Aurillac gewonnen. Aurillac haben Bézier das Leben sehr, sehr schwer gemacht, kämpfen um ihr Überleben und das hat Bézier zu spüren bekommen. War ein hartes Spiel. Am Ende ein wenig überzeugender Sieg für die Rot-Blauen. Wobei sind beide Rot-Blau, das war nicht hilfreich. für die Mann aus dem Ero. Die Super-Hero, wie sie gerne genannt werden oder wie sie sich selber gerne nennen. Ich glaube nicht, dass sie jemals von einer anderen Person so genannt wurden. Aber sei es drum, 23-19. Brief haben auch ein hartes Spiel gehabt gegen Valence.
Sieht gar nicht mal so aus. Ich meine, 5 Punkte geholt, 26-9 gewonnen. Aber der Start, oh wei, oh wei. Also da sah es ja fast danach aus, als würde die nächste Halbniederlage fallen hier. Aber bei aller Liebe. Und übrigens, Renger von Erden hat es mit seiner Performance ins Team der Woche geschafft. Das freut uns natürlich hier im Podcast besonders.
Ja. Ja, das stimmt. Entschuldigung, das hätte ich noch dazu erwähnen müssen. Ja. Und aus deutscher Perspektive, Tim Menzel hat auch endlich mal wieder gespielt. Er wurde in der 62. Minute eingewechselt. Er hat 10, 15 Spiele nicht gespielt. Also war jetzt schon lange nicht mehr dabei. Und jetzt dann aber endlich mal wieder von der Bank gekommen. Aber ja, schwierige Partie für Brief. Zur Halbzeit, glaube ich, sogar noch hinten gelegen.
Ja, 3-9. Oh, 9-9. Ja, doch, 3-9. Ja.
Dann aufgedreht. Aber Valence scheint ein Team zu sein, das ihnen nicht allzu gut liegt.
Ja, gut, schon angesprochen, wie es in der letzten Saison lief. Ja. Aber am Ende ist es egal. Du hast die 5 Punkte geholt, du stehst auf dem 2. Platz. Und ich denke doch, dass es jetzt für Brief so richtig sicher Richtung Halbfinalplatz gehen wird. Und dann ist halt alles möglich. Ich denke, zu Hause werden sie dann auch gewinnen, egal gegen wen. Und im Finale gegen Grenoble, ja, da wird man dann halt sehen, ne, wer den besseren Tag erwischt.
Ja, ich bin sehr gespannt. Meine, es wäre schon sehr schade, wenn wir so komplett daneben liegen, wenn wir sagen, die Brief kommt definitiv ins Finale und das garantiert gegen Oyonnax. Wäre dann sehr bitter, wenn wir so falsch liegen würden. Colomiers auf dem sechsten Platz, wir haben es angesprochen, 51-34 gegen Nevers gewonnen, Grenoble vor saisongrößtem Publikum mit 12.000 gegen Mont-en-Marsan. Wieso ausgerechnet gegen Mont-en-Marsan das Stadion so voll ist, kann ich auch nicht erklären. Eine Rivalität zwischen den beiden Vereinen gibt es nicht. Aber ja, doppelt so viele wie sonst. Keine Aktion, nur ein sehr, sehr gut laufender Ticketverkauf. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach daran liegt, dass es wieder warm wird. Aber ja, Stadion
Freibier
war.
vielleicht.
Ja, das hätten sie auf Social Media beworben, das habe ich nicht
Stimmt,
gesehen.
stimmt, stimmt. Ja.
Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass die Sonne wieder scheint.
Die Sonne
Naja.
scheint.
Da kommen alle wieder aus ihren Höhlen. Ja, 12.000, das Stadion sieht trotzdem leer aus. Das ist echt ein viel zu großes Stadion. Aber für beide Vereine, die dann spielen, ja, 47-46 am Ende. Swayung-Goulem hat vor 7.500 Zuschauenden 45-14 gegen Nizza gewonnen. Muss man halt auch mal sagen, 7.500, das ist für Swayung-Goulem eine fantastische Zuschauerzahl, die sie in dieser Saison ein paar Mal erreicht haben. Aber das hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Da waren so 3.000 das höchste der Gefühle. Und die eine Lücke, die noch im Stadion besteht, nämlich die von der Haupttribüne aus rechte Seite, wo es an das Fußballstadion angrenzt, da ist so eine hohe Mauer dazwischen und da ist aktuell noch so eine Freifläche. Da soll jetzt auch eine Tribüne hinkommen, hat das Rathaus beschlossen, dass man dort mit dem Verein zusammen eine ja, vierte Tribüne dann hinstellt, die die Kapazität auf 10.000 hochbringen soll, was vielleicht sogar trotzdem noch zu wenig wäre für die erste Liga, ich bin mir gar nicht sicher. Aber zumindest soll das Stadion erstmal noch vergrößert werden, dass man dann in den kommenden Jahren für die großen Spiele ja, nochmal ein größeres Publikum anziehen kann. Provence hat 57-0 gegen Dax gewonnen, nachdem also am letzten Spieltag die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte oder die höchste Zweitliga-Niederlage der Vereinsgeschichte ja, kassiert wurde, hat man jetzt den höchsten Zweitligasieg der Vereinsgeschichte eingefahren.
Zu null
Das
ist
nennt
auch
man
hart, ne? Also
Turnaround.
zu null sieht man
Ja.
nicht so, zu null halt, ne? Also
Ja.
das ist ein Ausrufezeichen. Tut irgendwie auch weh, das zu lesen. Da wäre man ja fast besser gefahren, wenn
Ja.
man gar nicht erst angetreten wäre und 50-0 verloren hätte halt, ne?
Ist es nicht sogar nur 25-0?
Stimmt, das ist nur 25-0, ja. Ja.
Ja.
Schaut da mal.
Ich meine, ich sehe es ja jetzt relativ häufig immer bei den ganzen Spielen von Jär in der dritten Liga. Ich glaube, es ist 25-0. Also mit Offensivbonus, aber eben halt nicht so hoch. Jos Neustadt hat natürlich nicht gespielt, der ist ja seit einer Weile verletzt. Ich bin gerade nochmal am Nachgucken, ob Maxim Oldmann gespielt hat. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube schon, dass er auf der 11 oder 14 durchgespielt hat. Ah, nee, tatsächlich nicht. Okay. Immerhin kein deutscher Nationalspieler auf der verlierenden Seite. Das ist doch auch schon mal was. Kommen wir zu den ersten Playoffs der Saison. Die
Ja.
ersten Knockout-Spiele sind durch. Mit Ausnahme der Champions Cup-Spiele. Also doch nicht die ersten. Aber nah genug dran. Die National 2. Wir haben in der Folge am Samstag schon ein bisschen angeteasert. Wir lagen zumindest, oder ich lag zumindest an zwei Stellen falsch. Aber 50% ist ja auch gar nicht so eine schlechte Quote. Osch hat 30 zu 25 gegen Genf gewonnen. Vienne hat 44-32 gegen Saint-Jean-de-Luz gewonnen.
Da lag ich leider falsch, verdammt.
Nantes hat 41-20 gegen Morillon gewonnen. Auch überraschend, dass Nantes als Aufsteiger überhaupt so weit gekommen ist. Und Valence d'Agen hat 19 zu 16 gegen Nîmes gewonnen.
Haben wir nicht jemanden
Vielleicht.
vergessen? Was mit dem Team
Nee.
von Himmer?
Die kommen jetzt dann. Also,
Ach
die
so.
sind ja quasi direkt ins Viertelfinale, weil die ja auf dem ersten Platz in ihrem Pool
Ah, okay.
gelandet
Sorry,
sind. Und das
mein
waren jetzt
Fehler.
quasi
Mein
die.
Fehler.
Das waren jetzt die Barrage-Spiele quasi. Vielleicht einmal kurz, während ich die Ergebnisse aufmache, finde es eigentlich ganz spannend, weil es sehr ungewöhnliche Trainer sind, die da angetreten sind. Valence d'Agen zum Beispiel, der einzige querschnittsgetrainte Rugby-Trainer, in den ersten vier Ligen in Frankreich. Der sitzt in einem ja, spektakulären Rollstuhl, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, der sieht sehr fancy aus. Und Nantes haben als Trainer einen der beiden Bergamasco-Brüder. Die kennt man ja vielleicht auch, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, kennt man die Bergamascos vielleicht auch noch.
Der eine fährt
Das
doch jetzt
waren dann.
LKW, oder? Habe ich
Genau,
gesehen. Ja.
einer fährt LKW, der andere trainiert Nantes. Ja, spannenden Karriereweg, den die beiden hingelegt haben.
Ich habe nur ein Interview von einem einen gesehen, der als LKW fährt, meinte, der hat sein ganzes Geld verpulvert.
Ja,
Für
genau,
Frauen und Alkohol und fährt jetzt LKW. Ja, an euch alle, an euch Jungprofis, das ist ein Vorbild, ja? So müsst ihr das machen, wie wir.
Und sein Bruder ist immerhin mit Nantes in der National 2 im Viertelfinale und spielt dann dort auf besagten, trifft dann dort auf besagte no Njoch. Entschuldigung, ich wollte schon wieder
Joch,
Nantes sagen.
joch.
Njoch und das am Sonntag um 15:15 Rennes trifft auf Valence d'Agen. Ich glaube, da können wir von einem klaren Favoriten aus der Bretagne ausgehen. Orléans spielt gegen Auch. Ich glaube, das ist das Spiel, was
Orléans
mit
wird
am.
gewinnen, oder?
Ich würde tatsächlich Auch tippen.
Weil Orléans
Orléans
hat
hat.
auch extremst viel Geld in ihr Team investiert. Also Nyon hat viel Geld investiert und auch Orléans. Also wie gesagt, die haben einen Kumpel von mir geholt vom Stade Français, der hat auch Top 14 gespielt, jetzt nicht viel. Aber der hätte wahrscheinlich auch in die Pro D gehen können, ist aber dann in die National 2 gegangen. Und ich sag mal so, der hat jetzt nicht seine gesamte Jugend in Orléans-Unterwäsche geschlafen, ne? Sagen wir mal so. Da gab es vielleicht andere Gründe auch.
Der sind ja auch die Saison erst aufgestiegen in die National 2. Also überraschend, dass mit Nantes und Orléans direkt zwei aufgestiegene Teams weit geschafft haben. Ich persönlich würde trotzdem irgendwie auf Osh setzen, aber ich glaube, das hat reine Sympathiegründe. Der FCA ist. Das ist der eine FCA, den ich irgendwie akzeptabel finde. Und natürlich Osh, Geburtsort von D'Artagnan, aus den Musketieren. Ne?
Ja,
Beziehungsweise.
jetzt hat mich überzeugt. Jetzt.
Ich finde es immer noch wild, dass es eine reale, real oder dass diese ganzen Personen alle real existiert haben. Ich finde es irgendwie, es hat irgendwie meine jugendlichen Kapazitätsgrenzen oder mentalen Kapazitätsgrenzen irgendwie gesprengt. Aber gut. Salle trifft auf Vienne. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, das etwas schwieriger vorherzusagen ist, aber ich denke, Vienne sollte da vielleicht so ein bisschen die Oberhand haben. Aber wir werden es rausfinden. Um nochmal ganz exotisch zu werden, also richtig exotisch zu werden, dachte ich, blicken wir noch einmal kurz in die erste Runde der Playoffs der Fédérale 3, also der, was das mittlerweile siebten Liga.
Endlich wird es interessant im Podcast. Jetzt kommen die wichtigen News.
Wir werden hier keine große Analyse machen. Wir werden sicherlich auch die Playoff-Spiele nicht alle, auch von F2 und F1, nicht jede Woche mit euch besprechen, weil das sprengt dann irgendwie doch den Rahmen. Ich würde nur gerne ein, zwei Teams ansprechen, die recht spannend sind, und die man vielleicht gucken muss. Und das sind einmal Straßburg, die gegen Aulnay-sous-Bois spielen. Straßburg haben in den letzten 10 Jahren immer mal wieder so an die Türen der Professionalität geklopft. Haben dann aber immer finanzielle Probleme gekriegt. Das ist jetzt, glaube ich, der vierte Anlauf. Und ich bin gespannt, wie es diesmal läuft. Straßburg wäre aber natürlich ein sehr spannender Standort. Vielleicht so ein bisschen das Team, das man aus deutscher Perspektive unterstützen kann. Oder vielleicht sehr gute Perspektiven hat. Muss man mal schauen. Das gleiche gilt für Illkirch-Grafenstaden. Die. Bei den Frauen auch ein paar Mal jetzt zweitklassig waren, bei den Männern seit einigen Jahren sehr aufstrebend sind, fallen so in die gleiche Kategorie, weshalb man es spannend finden könnte. Ihr hört es am Namen, Illkirch-Grafenstaden
Grafenstaden.
hat eine gewisse geografische Affinität zum Grenzgebiet. Kann man es so formulieren?
Pass auf,
Wird
ja.
entweder schwieriges Thema, da sind die Franzosen auch aus gutem Grund
Du
etwas
bringst uns in
vorbelastet.
Teufelsküche, wenn du weitermachst. Dann werden wir gecancelt.
Draguignan spielt gegen Montélimar. Draguignan, warum sind die spannend? Für die, die es nicht wissen, Draguignan ist ein Vorort von Toulon und hat vor allem zwei Menschen als Präsidenten, die unter anderem bereit waren, Geld in Hyères zu investieren, was sie dann nach Blick auf den Schuldenberg des Vereins nicht getan haben. Aber die Möglichkeit besteht natürlich, dass sie ihr Engagement Draguignan weiter ausweiten. Denn bereit, Geld zu investieren, waren sie. Muss man mal schauen. Ein Verein, in dem bereits fleißig Geld investiert wird, ist Corbière-Quinze. Das ist ein Verein aus den, oh, lass mich kurz geografisch überlegen, südwestlichen Vororten von Narbonne. Das ist der Verein, der aktuell sehr, sehr stark finanziell von Gérard Bertrand unterstützt wird. Sind in den letzten 6 Jahren 6-mal aufgestiegen, haben auch in dieser Saison fast alles gewonnen. Ja, also ein Verein, der mittelfristig sich zumindest in der N2, F1 etablieren möchte, hat da ein bisschen Konkurrenz regional von Grisons. Lückert sind in der F2. Also da kommen wir jetzt so langsam in eine Gefilde, wo man sagt, okay, es wird jetzt immer schwieriger und schwieriger, aber muss man mal schauen. Sie spielen gegen Marseille, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist ein Verein aus Marseille? Muss man dann mal schauen. Und vielleicht noch ein kleiner Verein, der interessant sein könnte, das Stade Bordelais. Die Frauen aktuell Tabellenführerin der ersten Liga. Amtierende Meisterin. Bei den Herren steht der Verein in den Playoffs der F3 der dritten Liga, der siebten Liga.
Den Frauen
Mal
ja unter anderem
schauen.
auch eine Deutsche mit Manja Bechtel vertreten. Also.
Also auch da kann man gerne die Daumen drücken, nicht die Daumen drücken. Könnt ihr natürlich auch machen, aber ich weiß nicht, was es bringt. Ja, wir schauen. Den gleichen Blick machen wir in den kommenden Wochen auch bei der F1 und der F2, aber die hatten jetzt noch Nachholspiele, beziehungsweise also bei der F1 und bei der
Ich
F2 den
lege mich
letzten
jetzt schon mal
regulären
fest,
Spieltag.
Souston wird aufsteigen. So.
Das ist möglich. Das ist möglich. Ich setze mein ganzes Geld, naja, nicht mein ganzes Geld, aber meine sehr limitierte Hoffnung auf die Corbière, auf die Corbière-Quinze. Und Straßburg, weil Straßburg ist ein sehr schöner Ort. Und wir sind als Berliner ja dann doch so ein bisschen mit dem Fußballverein der Stadt verbandelt. Von daher ist eine sehr distanzierte Freundschaft, aber es ist eine Freundschaft mit dem Racing Club de Strasbourg. Von daher,
Unsere Daumen sind gedrückt.
ja, zumindest so halb. Ne, ich werde keinen Schlaf darüber verlieren, ob sie gewinnen oder nicht. Aber wenn sie gewinnen, ist das ein. Und wenn sie verlieren, das ist ein. Also mal schauen.
In diesem Sinne würde ich sagen, Marc, wenn du nicht noch was auf der Seele hast, würde ich schon fast behaupten, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Modern Sports TV schauen. Ja, genießt das Rugby-Wochenende, auch im deutschen Free TV. Und
Ja.
ansonsten hören wir uns dann wieder in der nächsten Woche, oder?
Ja, nach einem hoffentlich siegreichen Derby für Orange und Schwarz für Narbonne. Und das ist vielleicht noch das eine, was ich loswerden möchte. Wenn ihr könnt das Spiel gerne schauen. Ihr dürft theoretisch allen die Daumen drücken, die ihr wollt. Aber wenn ihr nicht Narbonne die Daumen drückt, liegt ihr falsch. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.